Deutschlandfunk. Der Tag.
In der Nacht in Los Angeles war es mal wieder soweit. Die Oscar-Verleihung, der wichtigste Filmpreis des Jahres. Bester dieses Jahr.
And the Oscar goes to Green Book.
Green Book, ein Film über die Freundschaft eines schwarzen Pianisten mit seinem weißen Chauffeur in den rassistischen Südstaaten der 60er Jahre. Klingt nach einer klassischen politischen Botschaft gegen Rassismus, habe ich gedacht. Unser Deutschlandfunk-Kulturfilmkritiker Patrick Wilinski sieht es aber ganz anders, nämlich als letztes Aufbäumen des alten weißen Amerikas gegenüber dem neuen, in Wirklichkeit immer bunter werdenden Land. Ein wenig wie die Präsidentschaft Donald Trumps, nur natürlich viel subtiler. Da reden wir gleich drüber. Und wir reden über einen Ort, wo Krieg und Krise seit Jahrzehnten Normalzustand sind. Aller westlichen Bemühungen zum Trotz. Afghanistan. Insbesondere die USA wollen nur noch weg und verhandeln heute wieder direkt mit den Taliban ohne die afghanische Regierung. Wir schauen auf die Menschen in dem Land. Welche Sorgen, Ängste und Wünsche haben sie? Der Tag im Deutschlandfunk an diesem 25. Februar 2019. Ich bin Philipp May. Hi.
And this beautiful, intimate film, one that gives a voice to the voiceless, reminds us of the understanding and compassion that we all owe to the invisible people in our lives, immigrants and women who move humanity forward.
I am the son of immigrants from Egypt. I'm a first generation American, and
Mexico is not paying for the wall.
The 2020 presidential election is around the corner. Let's all mobilize. Let's all be on the right side of history. Make the moral choice between love versus hate. Let's do the right thing.
You know I had to get that. Ja, und was richtig und was falsch ist, das wissen Sie ganz genau in der liberalen Filmindustrie. Falsch ist die Grenzmauer, der Nationalismus und das Schüren von Hass von Donald Trump. Das richtige Amerika, das ist das Gegenteil. Das ist bunt und nicht rassistisch. Das achtet Migranten, anstatt sie zu verteufeln. Patrick Wilinski ist Filmredakteur bei Deutschlandfunk Kultur. Patrick, du hast natürlich dir die Nacht um die Ohren geschlagen. War das jetzt eine besonders politische Oscarverleihung?
Wenn man sich jetzt den Zusammenschnitt der Dankesreden so anhört, müsste man sagen, ja. Ich fand aber, dass das schon die Highlights waren, die wir gerade gehört haben. Natürlich war Spike Lee politisch, weil Spike Lee immer politisch ist. Dieser afroamerikanische Regisseur hat ja auch schon ganz häufig Donald Trump als den Antichristen bezeichnet und noch viel schlimmere Worte benutzt. Das hat er natürlich dann nochmal gemacht, hier auf der Bühne.
Aber sie sind alle aufgestanden.
Sie sind alle
und haben applaudiert.
Natürlich, weil man das auch macht. Spike Lee hat ja auch seinen ersten Oscar gewonnen. Der ist seit mindestens 30 Jahren überfällig. Es war klar, man applaudiert. Er durfte übrigens sogar fluchen und es wurde nicht gepiept. Das dürfen sonst, da darf keiner im amerikanischen Live-Fernsehen fluchen. Und Spike Lee hat man sogar zwei Flüche erlaubt, weil man dann, glaube ich, auch so in der Regie überrascht war, dass man das hat durchgehen lassen. Ich würde aber sagen, dass die eigentliche Politik, auch ein politischer Konflikt, unter den Preisträgerfilmen zu sehen war und auch unter der Verteilung, wer wie was gewonnen hat. Da wurde fast schon nicht nur Film, sondern auch Bilder und damit auch Kulturpolitik betrieben heute Nacht.
Kannst du ein Beispiel nennen? Was ist mit Green Book zum Beispiel?
Ja. An dem Beispiel kann man es, glaube ich, am besten festmachen, weil Green Book, das ist ja die Geschichte, die spielt in den 60er Jahren. Es geht um einen Italo-Amerikaner, so ein recht vulgärer Arbeiter, Rassist. Der soll eines Tages einen intellektuellen Jazz-Klavierspieler, Afroamerikaner, durch die Südstaaten fahren. Und diese hochrassistischen Südstaaten haben auch extra Hotels für Schwarze und der Fahrer muss immer in einem hochkarätigen Hotel schlafen und der Jazz-Pianist immer in so einer Absteige. Und das ist ein Film, der gewinnt ja den Hauptpreis und auch noch den Preis für das beste originale Drehbuch. Das hat jetzt schon auf Twitter dafür gesorgt, dass die ersten Leute diese ganze Preisverleihung ablehnen. Und das finde ich interessant, weil der Rassismusbegriff dieses Films total aus einer anderen Zeit kommt. Also auch vor 30 Jahren hätte gedreht werden können, weil Amerika erzählt immer gerne Geschichten für ein bestimmtes Publikum. Und man muss einfach wissen, dass 60, 70 Jahre lang das Publikum in Amerika, das Kinopublikum, weiß und männlich war. Und wenn man schon ein Rassendrama gemacht hat, zum Beispiel wie In der Hitze der Nacht von 67 oder Mississippi Burning von 89 oder Driving Miss Daisy von 91, dann musste man das so konfektionieren, den weißen Rassismus, dass sich das eben jemand quasi irgendwo in Texas auch gerne ansieht. Und das produzierte dann so Filme eines einerseits, andererseits andererseits Rassismus. Also hier haben wir auch den Weißen, der muss dann aufhören, irgendwie rassistisch zu sein, aber auch der intellektuelle Schwarze muss aufhören, so intellektuell zu sein und dann plötzlich einen Hühnchenschenkel mit der Hand essen. Also es geht nicht so, dass der Weiße einfach nur sich ändert, das würde man einfach nicht produziert bekommen. Und auf der anderen Seite hast du den Schwarzen, der sich auch ändern muss. Und das finde ich eben interessant zu sehen, weil die anderen Filme, die nominiert waren, die gehen in eine andere Richtung. Spike Lee hat einen ganz politischen Film gedreht, wo am Ende nochmal die amerikanische Fahne verkehrt herum eingeblendet wird, der gesagt hat, der Rassismus ist da, Trump ist ein Rassist, Leute auf die Straße, wir müssen alles ändern. Also auch aktivistische Filme waren das. Das gilt auch natürlich auch für Black Panther, auch wenn es jetzt ein Superheldenfilm war, aber der Superheld ist nun mal schwarz in einem Afrika, wo der weiße Mann nie Kolonialist war. Also das ist ein modernes Kino gegen dieses veraltete Kino von Green Book, das hier noch einmal seinen großen Moment erlebt hat, denn ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass sich da so eine konservative Mehrheit in der Akademie durchgesetzt hat.
Überrascht mich jetzt. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre jetzt gerade zum Beispiel auch so ein Antirassismus-Statement, so wird es gar nicht gesehen.
Nein, es kann es auch gar nicht. Man muss wirklich sagen, dieser Film Green Book fällt hinter alles, was sich das amerikanische Kino jetzt erarbeitet hat. Mit Filmen wie Moonlight, da kann man nicht so einen sanften Rassismus so ein bisschen mit einem Würfel Zucker versehen irgendwie durchspielen. Das funktioniert nicht. Man muss ja sagen, die Akademie durchlebt jetzt gerade größere Änderungen. Vor 5 Jahren begann die Öffnung. Man hat 30% mehr Mitglieder zugelassen und da hat man schon auf Diversität geachtet. Viel mehr Frauen, Leute aus dem Ausland, ist die halbe Welt ist mittlerweile in der Akademie. Da sind ungefähr 8000 Leute. Und dennoch gibt es noch einen starken Kern an vor allem weißen, älteren Männern, die über 50 Jahre lang dieses Kino gemacht haben, das Green Book da gemacht hat. Und die fremdeln natürlich mit diesen Neuankömmlingen, mit diesem radikalen, aufregenden, neuen amerikanischen Selbstbewusstsein in dem jungen Kino und haben sich hier nochmal durchgesetzt. Das sind schon so Grabenkämpfe, die wir festmachen können anhand der Preise.
Ach, erstaunlich. Du sprichst die Akademie ein, auch die hat ja jahrzehntelang mehr Schein als Sein repräsentiert. Du hast es gerade angesprochen, Stichwort Me Too oder auch eben Rassendiskriminierung, wo wir jetzt lange drüber gesprochen haben. Das war schon noch Thema bei der Verleihung.
Ja, definitiv. Ich meine, Me Too war ganz präsent. Der Film, der die meisten Oscars gewonnen hatte, war Bohemian Rhapsody, diese Queen-Verfilmung der Geschichte der Band mit Freddie Mercury, dem toten Sänger. Das ist ein Film, der natürlich jetzt in den Schlagzeilen ist, weil der Regisseur Bryan Singer dem furchtbare Dinge vorgeworfen, Sex mit minderjährigen Jungen, Prostitution, alles Mögliche. Es war auch der einzige Film, wo die Gewinner dann nie dem Regisseur gedankt haben, weil er gekündigt worden ist. Also Me Too war auch da und man merkte so ein bisschen die Unbeholfenheit, wie die Branche damit umgeht. Zum einen werden Menschen ausgezeichnet für einen Film, den viele jetzt ablehnen, weil der Regisseur schlimme Sachen gemacht hat. Und so einen richtigen Weg hat die Akademie dafür nicht gefunden. Und die lateinamerikanischen Migranten, das haben wir ja auch so ein bisschen gehört, die ganz viel gewonnen haben, vor allem durch Roma und Alfonso Cuarón. Da würde ich mal gerne Donald Trumps Gesicht übrigens sehen, wenn er sich mal die letzten 7 Gewinner in der Kategorie beste Regie ansieht in den letzten Jahren, weil das waren 6 Mexikaner und nur ein Amerikaner. Und da zeigt sich ja schon, woher die kreative Kraft kommt. Da hilft es auch nichts, Mauern zu bauen. Die sind schon da und sie machen phänomenale Filme.
Und die kreative Kraft, die kommt vermehrt tatsächlich wirklich aus dem Ausland, beziehungsweise auch aus Lateinamerika dann.
Ja, absolut. Diese Regisseure, die haben ja auch Schlimmes erlebt, also zum Beispiel die Eltern von Guillermo del Toro, der letztes Jahr gewonnen hat, die wurden ja entführt unter diesen Mafia-Kämpfen, die es da gibt in Mexiko. Die haben in Hollywood eine andere Heimat gefunden. Die Heimat ist jetzt nicht vielleicht Amerika, das Land, sondern Hollywood, die Erzählgeschichten. Das sind ja alles Erzähler und die haben auch immer erwähnt, ich bin groß geworden mit dem Kino dieser Regisseure und jetzt darf ich hier sein und gewinne diesen Preis. Das ist so ein bisschen wie zu einer imaginären Familie zurückzukommen. Und da war ja Hollywood immer ganz stark. Ich erinnere nur an die Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges, die ganzen europäischen Juden, die hier eben in Hollywood eine zweite Heimat gefunden haben und das Kino zu dem gemacht haben, was es heute ist.
Wie wichtig ist denn generell die richtige politische Botschaft für Filme bei der Oscarverleihung? Zum Beispiel im Vergleich, wo du ja auch immer viel von berichtest, zur Berlinale, das ja ein dezidiert politisches Filmfestival ist.
Es funktioniert immer ein bisschen anders bei den Oscars, wenn man auch auf Popularität guckt. Also es ist ja nicht so, dass sich da ein Gremium zusammensitzt und über die Filme diskutiert. Es sind häufig Mehrheitsentscheidungen, anonyme Wahlen und dann gewinnt ja immer so ein gewisses Mittelmaß, ne? Das ist arithmetische Mittel. Und ich fand es aber trotzdem spannend, dass in den letzten Jahren zu beobachten ist, dass immer stärker politische Filme in die Oscars reinrutschen, wobei ich immer ein Problem habe mit dem Wort politischer Film. Was ist das schon? Ist das ein Film, wo ein Politiker auftaucht? Dann gibt es nicht so viele davon. Oder geht es darum, politisch Filme zu machen? Also eben wie Spike Lee, der schreit und agitiert. Ja? Mhm. Und was ich interessant fand, es hat Hannah Batchelor gewonnen dieses Jahr, eine Produktionsdesignerin, den Oscar. Die erste Afroamerikanerin seit 30 Jahren, die in einer nicht künstlerischen Kategorie, also in so einer technischen Kategorie gewinnt. Und die hat das Produktionsdesign für Black Panther gemacht. Also eine afrikanische Scheinwelt erschaffen. Und sie hat gesagt, ich habe das aus einem politischen Gestus gemacht, weil ich habe mir den ganzen Kolonialismus weggedacht. Und dann sieht man, dass man eben Filme auch politisch machen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne jetzt einen Politiker im Mittelpunkt zu zeigen. Und von diesen Filmen gibt es in der letzten Zeit immer mehr.
Mhm. Jetzt habe ich in meiner Anmoderation gesagt, die Filmindustrie ist traditionell liberal. Du hast mir im Prinzip direkt den Wind aus den Segeln genommen und hast gesagt, so liberal war die Filmindustrie nicht. Und gerade so ein vermeintlicher Anti-Rassismus-Film wie jetzt der Gewinnerfilm Green Book spiegelt das Gegenteil wider. Aber es stimmt schon, die Filmindustrie wird liberaler, müsste man das so sagen?
Ja, sie wird auf jeden Fall liberaler und bunter, das hast du ja auch gesagt. Das mit dem Liberalen muss man aufpassen, weil die Filmindustrie war immer kapitalistisch, hochkapitalistisch. Es geht darum, Gewinn zu machen. Und vor allem Produzenten werden den Teufel tun, etwas Liberales zu unterstützen, was keine Kohle macht. Und das macht es ja immer seltener, weil das Publikum dafür nicht da war. Aber der demografische Wandel in Amerika verändert das Publikum. Hm. Und das Publikum wird auch bunter, mehr Hispanics, mehr Afroamerikaner, es wird jünger, es will auch solche Stoffe dann sehen. Und das verändert sich. Und erinnere dich übrigens an Clint Eastwood, es gibt auch viele konservative Schauspieler. Clint Eastwood hat mal einen leeren Stuhl angebrüllt bei den Republikanern und gesagt, Mr. Obama, ich will Sie nicht als Präsident haben. Hm. Also es gibt auch Republikaner und diese Tradition war auch immer stark in Hollywood.
Clint Eastwood, John Voight ist noch ein zweiter. Aber gut, das ist ja jetzt die Minderheit. Und gerade die Clint Eastwood-Filme, die fand ich immer, da ist eine große Diskrepanz gewesen durchaus zwischen seinen klaren Eintreten für die Republikaner und auf der anderen Seite fanden, die hatten doch immer was sehr Menschliches.
Ja, absolut. Oder John Wayne war auch ein Hardcore-Republikaner, der hat immer nur die Republikaner gewählt. Seine Filme sind trotzdem toll und untergraben auch den Mythos. Aber das ist das Schöne an Hollywood und an den Schauspielern. Manchmal sind die Werke klüger als ihre Macher und dagegen können sie nichts tun.
Hätte heute ein brillanter Film, der sich, und sei es auch nur im Subtext, wohlwollend mit Trumps Politik auseinandersetzt, eine Chance auf dem Oscar?
Ja, absolut. Und ich würde sogar sagen, dass es welche jetzt da auch gab. Also Weiß von Adam McKay, da geht es zwar um Dick Cheney, der Vizepräsident von George W. Bush war, aber das ist ja eine Satire, eine Parabel auf den politischen Machtmissbrauch und warum gerade das politische System in Amerika diesen Machtmissbrauch befördert. Weil du kannst dich, wenn du dich clever anstellst, dich relativ weit nach oben pushen, entweder ins Weiße Haus oder in das Haus daneben als Vizepräsident und dann hast du plötzlich, wenn so etwas passiert wie 9/11, alle Notstandsgesetze und kannst das Land und damit auch die Welt verändern. Das ist ein Film, der auch noch davor warnt, diesen Machtmissbrauch an die Hand zu nehmen. Und auch Spike Lee's BlacKkKlansman, wenn das kein politischer Film ist, der diesen Rassismus in Amerika anprangert, der immer noch vorhanden ist und immer salonfähiger wird durch Donald Trump, dann weiß ich auch nicht. Also sind schon sehr laute Filme auch.
Ja, aber wenn das jetzt ein Film wäre, der genau in die Gegenrichtung gehen würde, der klug gemacht ist, aber möglicherweise so eine Botschaft hätte, Mauern sind vielleicht doch gar nicht so verkehrt.
Ja, würde ich gar nicht so ausschließen, dass der nicht auch kommen könnte. Ich meine, Clint Eastwood, Sully, das war auch so eine Idee, warum Hillary Clinton nicht Präsidentin werden sollte. Der hatte auch solche Anleihen, der war aber clever genug und hatte hier und da auch eine Nominierung bekommen. Es ist nicht ausgeschlossen.
Eine Sache hast du mir wirklich ins Gewissen geredet, vorher per Telefon, als wir gesprochen haben, müssen wir ansprechen. Der Bedeutungsverlust der Oscars, zumindest was den Zuschauerzuspruch angeht. Die Einschaltquoten sind in letzter Zeit rückläufig gewesen. Deshalb hat man die Show gestraft. Es gab unter anderem keinen Host, der durch die Show geführt hat. Hat sich das bewährt?
Ja, die Show wurde kürzer auf jeden Fall dadurch. Nur 3 Stunden, 17 Minuten, das ist rekordverdächtig. Ich fand die Show dadurch keine Show mehr, sondern einfach nur so eine Preisvergabemarathon. Aber es ist wichtig zu wissen, dass die Academy of Motion Pictures and Sciences, und das letzte Wort ist mir wichtig, Sciences, Wissenschaften, eine wissenschaftliche Einrichtung ist. Und die Oscars, Glamour, Oberfläche, ja, ist schön und gut. Und man muss es auch nicht ernst nehmen und sollte es auch nicht zu ernst nehmen. Und dennoch, die Werbeblöcke, die ABC ausstrahlt, der Sender, der die ganze Veranstaltung zeigt, die sind bares Geld für die Akademie und damit werden finanziert Filmrestaurierungen, ein neues Museum, das diese Filme dann am Leben hält, Coaching-Programme für Frauen in unterschiedlichen Positionen im Film, Diversitätsprogramme. Es ist unfassbar wichtig, dass dieses Geld reinkommt, sonst kann diese Akademien nicht mehr funktionieren. Und das ist ein Riesenunterschied zu unserer deutschen Filmakademie, wo sich einfach nur Freundesfreunde quasi die Steuergelder hin und her schieben. Mhm. Das in Amerika ist total wichtig. Also im Prinzip können wir ja sagen, die Oscars sind die glamouröseste Benefizveranstaltung der Welt.
Weil die Filmindustrie in Amerika durch und durch kapitalistisch ist, im Gegensatz zu Deutschland. Vielen Dank, Patrick.
Bitte.
Es ist schon etwas merkwürdig. Ab heute kommen wieder die USA in Katars Hauptstadt Doha mit Taliban-Vertretern zusammen, um über Frieden für das Land zu sprechen. Donald Trump möchte bekanntlich so schnell wie möglich seine Truppen abziehen. Nach 18 Jahren Kriegseinsatz, Billionen von ausgegebenen Dollar und weit über 2000 toten Soldaten. Doch ausgerechnet nicht am Tisch sitzt die Kabuler Regierung um Präsident Ashraf Ghani. Erst im Januar hatte der sich in einer Rede an die Nation direkt an die Taliban gewandt.
Akzeptieren Sie die Forderungen der Afghanen und sprechen Sie endlich ernsthaft mit der afghanischen Regierung.
Ja, aber die Taliban denken gar nicht dran, die ausgestreckte Hand des Präsidenten anzunehmen. Sie reden lieber direkt mit der aus ihren Augen Schutzmacht der Regierung USA. Kann das funktionieren? Mein Kollege Martin Gerner hat viele Jahre in Afghanistan gelebt und für uns aus dem Land berichtet, fährt immer wieder dorthin und ist bestens vernetzt. Und jetzt ist er in der Leitung. Hallo Martin.
Ja, hallo.
Wie schauen die Afghanen auf diese neue Gesprächsrunde von den Taliban und den USA in Doha?
Besorgt schauen sie darauf, verunsichert auch, nur ein Teil, der kleinere würde ich sagen, mit der Hoffnung und Erwartung, dass da ein schnelles Abkommen erreicht wird, irgendwann bald. Der größere Teil ist deutlich skeptisch, sieht das als vorschnell, als US-Einseitigkeiten, solange nicht klar ist, wo die afghanischen Interessen dabei bleiben und ob sie nicht leichtfertig verspielt werden. Die meisten denken dabei an Frauen- und Menschenrechte, darunter Meinungsfreiheit, Berufsfreiheiten der letzten Jahre auch. Irritiert ist man eben auch, was Sie angedeutet haben, über die Tatsache, dass noch gar nicht klar ist, ob und wann und wie die afghanische Regierung mit den Taliban und in diese Konstellation kommt an den Tisch. Das ist insofern alarmierend, als Amerika sich 17 Jahre lang jetzt als Anwalt der Afghanen und der afghanischen Regierung präsentiert hat. Wenn es aber so ist, dass die Taliban bis zuletzt sagen können und könnten, erst wenn alle unsere Bedingungen erfüllt sind am Tisch, gehen wir mit der Regierung in Kabul in ein Gespräch, dann ist es etwas, was viele Stabilitätsfragen aufwirft. Mhm.
Du hast es gerade angesprochen. Wie wird eigentlich die Präsenz der Amerikaner von den meisten Afghanen gesehen? Es gab ja immer viel Kritik auch an den Amerikanern, aber sie werden schon irgendwie auch als der Schutzgarant gesehen.
Zwei Gruppen, würde ich sagen. Das, was du sagst, trifft überwiegend auf die Bevölkerung nach meinen langjährigen Eindrücken in Afghanistan, in den großen Städten zu. Auf dem Land, wo der Druck, das Ausgesetztsein gegenüber Taliban und Aufständischen viel größer ist, auch weniger internationale Präsenz, die Bürgern zu Hilfe kommen kann, direkt anwendbar ist. Da ist mehr Vorsicht und mehr Schwanken in der Position, auch weil die zivilen Opfer dort größer sind. Wir haben die jüngsten Zahlen von dieser Woche. Ein Drittel der zivilen Opfer immer noch durch Luftschläge von internationalen Truppen und afghanischem Militär, was von ausländischen Truppen unterstützt wird.
Also es gibt auch viele Afghanen, die sagen, wäre eigentlich gut, wenn die Taliban wieder das Sagen haben. Denn vor 2001, als sie an der Macht waren, vor dem 11. September, da gab es zumindest eine relative Sicherheit.
Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, die Taliban sind zu keinem Zeitpunkt durch eine Wahl, durch eine Volksbewegung legitimiert worden. Sie konnten als kleineres Übel an die Macht kommen, weil verfeindete Mudschahedin-Gruppen nach dem Abzug der Sowjetunion sich in Blut, Gewalt und Willkür gesteigert haben. Erst das hat die Machtübernahme der Taliban möglich gemacht, die dann viele lange Jahre von Gewalt und Willkür, auch von lokalen Abkommen, wo man sich die Hand gegeben hat, sicherlich mit sich gebracht hat. Aber ein Wunschkonstellation ist das für die allergrößte Mehrheit der Afghanen mitnichten.
Und jetzt soll es dennoch einen Frieden wieder mit den Taliban geben. Der hätte ja wahrscheinlich einen Preis für die Menschen. Wie würde der aussehen?
Naja, der Preis ist jetzt schon hoch, nicht wahr? In verlorener Zeit eben zu messen, in tausenden Opfern, die ich eben angedeutet habe, und in der Doppelmoral westlicher Politik. Erinnern wir uns 2001, die Afghanistan-Konferenz auf dem Petersberg. Da hieß es Frieden nur ohne die Taliban am Tisch. Jahre danach hat man da die Fehler erkannt. Erst haben es Diplomaten ausgesprochen, mittlerweile auch Militärs. Und jetzt geht man ein Risiko ein, von dem man ja eigentlich auf halbem Weg zum Ziel ist. Also wenn ich mal die Frauen nehme, die in Afghanistan öffentlich mittlerweile in vielen Ämtern sind, auch in Regierungsämtern, in den Medien, in der Wirtschaft, die Meinungs- und Pressefreiheit. Man ist die jüngere Generation vernetzt mit der Welt, also das Gegenteil von Abschottung in den Städten zumindest, führt offene Debatten. Also all das, was die Taliban abgelehnt haben bisher. Und die Menschen fragen sich, wer kann die Taliban in Schach halten, wenn das US-Militär jetzt abzieht? Die eigene Regierung scheint doch zu schwach zu sein. Und da gibt es zwei spannende Trends jetzt, ganz anders, als wir das vermuten oder mitbekommen. Die einen denken jetzt schon daran, ein weiterer Grund könnte auftauchen, das Land zu verlassen. Fragezeichen, neue Flucht- und Migrationswelle. Die anderen fragen vor Ort, wie gehen wir um mit der neuen Situation? Stichwort, alle Karten offen halten. Und das kann zu aus unserer Sicht zu sehr widersprüchlichen Situationen und Verhaltensweisen führen, die aber Lehren aus der Vergangenheit für viele Afghanen sind. Das heißt, eine Familienmitglied kann sowohl für die Regierung arbeiten, als auch Steuer an die Taliban entrichten. Oder ein Familienmitglied gibt sich dezidiert pro Regierungs- und Westtreu. Das andere Familienmitglied hält Kontakte zu den Taliban, kollaboriert auch. Das ist nichts Neues in der Vergangenheit gewesen. Und dieses gesplittete Denken greift jetzt schon in den Köpfen.
Wenn denn die Taliban tatsächlich in irgendeiner Form an der Macht beteiligt werden, was würde denn überhaupt davon noch überleben, von den Rechten für Frauen, die du gerade angesprochen hast? Würde das Rad komplett zurückgedreht werden dann?
Ja, das ist eine Befürchtung. Ich glaube zwar nicht, dass es komplett zurückdrehbar ist, aber es ist ja jetzt schon auffällig, wie wenig engagiert sich die US-Gesandten und Regierung zu diesem Punkt Frauenrechte etwa stark macht. Sichtbar sind die Frauen vor allen Dingen aus unserer Sicht in öffentlichen Medien. Man kann das im Internet anschauen, das ist beeindruckend. Sieht aus wie buntes Fernsehen à la RTL. Viele TV-Sender mit weiblichem Gesicht. Unterhaltungsshows à la Afghanistan sucht den Superstar mit weiblichen Sängerinnen. Die Universitäten, die Hochschulen haben mittlerweile einen guten Anteil von Frauen. Die haben in der Bildung aufgeholt. Auch die Rolle von Frauen in Familie und Ehe wandelt sich langsam. Das ist ein Generationenprozess, wahrscheinlich mehr als nur eine Generation. Aber viele Eltern wollen mittlerweile, dass ihre Töchter auch auf höhere Schulen gehen. Die Gleichheit von Mann und Frau gibt es auf dem Papier längst. Es gibt viele Gesetze, unter anderem zur Ausschaltung von Gewalt gegen Frauen. Allerdings hier vor Gericht lässt sich das in statistisch 10-15% der Fälle durchsetzen. Also da ist noch ein langer Weg. Wichtig ist, bisher jedenfalls waren die Geberländer Druckmittel, dass zumindest das, was erreicht wurde, gehalten werden kann. Hier droht ein Einbruch, hier drohen überhaupt viele Fragen. Also was bleibt von der aktuellen Verfassung, dass all das, was ich eben aufgezählt habe, legitimiert? Keiner weiß genau, wie das aussehen kann, eine Regierung mit Taliban. Sehr wahrscheinlich ist, da gibt es jetzt Beispiele aus den letzten Monaten, Stichwort Integration der Kämpfer von Hekmatyar, einem lange gesuchten Terroristen. Da hat es eine Amnestie gegeben. Aber was das bedeuten kann, mit den ehemaligen Gewalttätern Tür an Tür zu wohnen, das wollen sich viele Afghanen oder können sich noch gar nicht richtig ausmalen.
Und eine Friedensordnung muss ja mit allen Stakeholdern ausgehandelt werden. Aber wir haben es ja jetzt angesprochen, die Kabuler Regierung ist überhaupt nicht einbezogen. Kann das funktionieren?
Naja, die kleine Pax könnte jetzt eine Pax Americana sein, à la Trump, dass nämlich die Truppen abgezogen werden Und ein einseitiges Abkommen ist, dass die amerikanischen Soldaten rettet, aber und ihre Ehre vielleicht auch, aber nicht die Zukunft Afghanistans, die man ja befrieden wollte. Also andersrum herum gesagt, in Doha gibt es aus meiner Sicht jetzt einen erheblichen Druck auf Amerika und seine Gesandten zu versuchen, die Regierung von Ashraf Ghani ins Boot mitzuholen, ihr die Hand zu reichen. Der hat ja schon versucht, für die nächsten Tage eine große Jirga, eine große Volksversammlung einzuberufen. Das ist schon ein anderes Instrument, was ja sowohl ein Hilferuf ist, als auch eine Paralleldiplomatie. Und je mehr Paralleldiplomatien wir haben, desto unsicherer ist es in kurzer Zeit zu einem halbwegs überhaupt stabilen Abkommen, selbst für die Amerikaner alleine zu kommen.
Eine letzte Frage noch, deine Prognose. Wie wird Afghanistan in 5 Jahren aussehen?
Möglicherweise werden wir in 5 Jahren immer noch kein wasserdichtes Abkommen haben. Wir werden möglicherweise lokale Abkommen haben. Wir werden vielleicht einen deutlichen Abzug von Soldaten haben. Vielleicht bleiben sehr wenige Hunderte, wie auch in Syrien jetzt absehbar. Die Amerikaner werden hinter den Kulissen viele diplomatische Drähte weitergeschaltet oder erwärmt halten, werden aber äußerlich den Medien verkaufen, dass sie abgezogen seien. Wie sie den Medien verkaufen wollen, dass sie Afghanistan zugleich stabil halten können, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind da in einer Realität Trumpscher Wolten, die wir immer wieder atemlos beobachten und von denen die Afghanen schon jetzt, wie gesagt, einen ersten Preis neuer Unsicherheit zahlen.
Und du wirst uns in den nächsten 5 Jahren und vielleicht darüber hinaus auf dem Laufenden halten. Vielen Dank, Martin.
Bitteschön.
Es ist Zeit, mal wieder Danke zu sagen. Danke für die vielen Mails, die Sie dieses Wochenende geschrieben haben. Ich habe alle gelesen, bin gerade nicht so gut im Beantworten. Ist ziemlich viel los hier gerade, aber ich lese wirklich alles und nichts geht verloren, das ist versprochen. Also dertag@deutschlandfunk.de, da können Sie gerne weiter hinschreiben. Morgen übernimmt an dieser Stelle Jasper Barenberg. Ich bin Philipp May, sage Tschüss und bis bald.